Sag mal, wie war das? Hattest du zuerst die Figuren im Kopf, also zum Beispiel die Hauptfigur oder die Geschichte? Also die Figur, das gerade mir nickt, die Figur kam zuerst zu
Also,
dir.
ich hatte diesen Puma-Jungen, der zu den Menschen gegangen ist aus den Bergen und versucht hat, als Mensch zu leben. Der war in der Pflegefamilie, kam an die Highschool und es gab, also zuerst Karak und Lu, also dieses Wapiti-Mädchen. Und die anderen in der Schule kamen später erst hinzu. Also diese beiden waren am Anfang, also Karak. Und die anderen habe ich noch dazu erfunden. Und die Schule bevölkerte sich mit immer mehr Tierwandlern und Lehrern und so weiter, bis dann dieses ganze Universum daraus entstand. Und ja, vielleicht ist noch ganz interessant, zu Anfang hatte ich tatsächlich nur ein Konzept für zwei Bände. Ich habe von Arena einen Zweibuchvertrag bekommen. Und ich wusste nicht, ob es jemals einen dritten geben wird. Und es ist natürlich super schwer, dann die Handlung überhaupt zu planen. Vielleicht ein Tipp für euch. Plant dann, ich habe tatsächlich dann von einem Band zum nächsten geplant, weil ich erstmal der Verlag will auch natürlich gern abwarten, ob das ein Erfolg wird. Und ich habe es dann so gemacht, dass man jederzeit hätte aussteigen können.
Aloha und herzlich willkommen zum Bookerfly Schreib dein Buch Podcast. Hier bekommst du wöchentlich tolle Snacks und Impulse rund um das Thema Buchschreiben, Vermarkten und Veröffentlichen.
Herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Und ich kann dir heute sagen, es wird richtig toll, denn bei uns zu Gast ist Katja Brandis. Katja Brandis ist eine Bestseller-Autorin von Fantasy-Romanen und die wurden jetzt auch verfilmt. Es ist ganz grandios. Woodwalkers sagt dir vielleicht etwas. Und diese wundervolle Autorin ist heute bei uns mit einem kleinen Ausschnitt aus einem langen Interview, das sie uns im Frühling gegeben hat. Und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Wie immer findest du unter diesem Podcast sämtliche Links, die du brauchen kannst, zur Autorin, zum Film und natürlich auch zu unserem Bookerfly Club und zum Bookerfly Umsetzungskongress. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Wie du siehst, habe ich mich schick
Hast du gut
gemacht.
vorbereitet, genau.
Dschungelfeeling, Woodwalkers-Feeling, ich bin ein kleiner
Super
Gestaltwandler
Leopardin, so.
Ich freue mich total. Zuallererst herzlichen Glückwunsch zu deiner Woodwalker-Reihenverfilmung. Sag mal, warst du bei den Dreharbeiten dabei? So schon mal ein
Ja,
bisschen was hineingeschnuppert?
ich durfte dreimal dabei sein und das war für mich natürlich sehr, sehr aufregend, weil die erste Verfilmung ist ja auch was ganz Besonderes und das Tolle war auch, dass sie mit echten Tieren gedreht haben und ich durfte mit den Wölfen knuddeln, den Puma streicheln, das Bison rumführen, mit den Adler mal halten. Also sie haben mir wirklich ganz vieles ermöglicht. Ich bin ja so ein großer Tierfan. Also und die eigentlichen Dreharbeiten zu beobachten mit den jungen Hauptdarstellern, das war auch eine ganz besondere Erfahrung.
Das glaube ich, ja. Man kann sagen, dass diese Reihe deine erfolgreichste bisher ist, samt den ganzen
Auf jeden Fall.
Spin-offs, die es da gibt, ja, mit den
Ja, auf jeden
Friends
Fall.
und so.
Ja.
2016 ging es los und mittlerweile gibt es ganz viele Bücher mit Gestaltwandlern und eine ganz riesige Fangemeinde. Sogar unser Bürgermeister hatte unseren Kindern in der
Echt?
Volksschule als Abschiedsgeschenk die Woodwalkers überreicht.
Das finde ich eine tolle Idee.
Ja, tolle Idee. Erzähl mal, wie bist denn du auf diese grandiose Idee gekommen? Wie ist denn das
Also,
abgelaufen?
das hat sich tatsächlich einige Jahre hingezogen. Also, die erste Idee hatte ich im Yellowstone Nationalpark. Also, wir haben da 3 Wochen Urlaub gemacht und da ganz viele Tiere beobachtet, zum Beispiel Bisons und Rothörnchen natürlich auch und viele andere Elche zum Beispiel. Und da dachte ich mir irgendwann, ja, wir beobachten die Tiere, aber vielleicht beobachten die auch uns. Und was machen die eigentlich, wenn wir nicht hinschauen? Vielleicht haben manche von ihnen ein Geheimnis. Ja, und dann habe ich tatsächlich angefangen, erstmal einen Romanentwurf, also ein Exposé zu entwickeln. Aber da ich ja bisher Jugendroman geschrieben hatte, habe ich tatsächlich einen Einzelroman ab 12 daraus gemacht. Und auch mit Krimi-Handlung, also eher schon Richtung Jugendkrimi, mit Fantasy-Elementen. Und dann habe ich das an Arena geschickt. Arena hat gesagt, nee, nicht so unser Ding. Und dann hat sich ein halbes Jahr später die Lektorin nochmal gemeldet und hat gemeint, dieser Katzenjunge, der geht ihr nicht aus dem Kopf. Und ob ich nicht noch was für etwas Jüngere daraus machen könnte. Und ich so, ja, kann ich mal probieren. Und dann habe ich ein Exposé gemacht für eine Reihe ab 10. Und da war tatsächlich dann, da hat die Arena gesagt, ja, das gefällt uns schon viel besser, ist auch witzig und so. Und kannst du noch ein bisschen mehr über diese Schule einbauen, weil die hat ihnen sehr gut gefallen. Und dann plötzlich war es ein Internatsroman, was ich gar nicht geplant hatte, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Und wenn sich das Projekt entwickelt, wenn man das gemeinsam so entwickelt, finde ich das einfach sehr positiv, weil die Zielgruppe ab 10 kannte ich ja bisher noch nicht und die wissen ja, die Verlagsleute wissen ja auch, was die Kids lesen möchten. Also von daher, und dann habe ich die erste Fassung geschrieben und sie waren gleich sehr, sehr angetan und dann wurde auch nicht mehr viel geändert. Dann ging das tatsächlich so in Druck dann.
Wunderbar. Aber daran sieht man auch schon, und da haben die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt schon gesehen, dass es oft nicht linear laufen muss, quasi ich schicke ein Exposé ein und dann kommt eine Absage und dann mache ich was Neues. Sondern es kann auch durchaus sein, dass so ein paar Ideen noch im Verlagshaus schmoren und dass man dann nochmal
Auf jeden
angerufen wird, dass
Fall.
man dann noch was umschreibt. Da muss man halt auch dafür offen sein als Autorin, oder?
Ja, aber nicht immer. Also manchmal, es muss sich richtig anfühlen. Also zum Beispiel hatten wir auch, mein Agent und ich hatten Bels und Gilberg, hatten wir Kiona angeboten. Moment,
Ja.
das ist inzwischen ein sehr schöner Roman bei Arena, eine zweibändige Reihe. Und dann hat Bels gesagt, so ja, ganz nett, kannst du das auch für Jüngere machen, so ab 10? Und da habe ich gleich gesagt, nein, weil da gibt es eine Auftragsmörderin darin, der eine wichtige Rolle spielt und
Ja.
sowas. Das hat mein Instinkt hat sofort gesagt, nein, und auf den Instinkt muss man hören. Und wenn der Instinkt sagt, ja, das könnte funktionieren, da habe ich noch Ideen, dann kann man sein, dass man irgendwie so ein bisschen sich austauscht und brainstormt und dass da was ganz Neues entsteht. Aber es muss sich richtig für dich anfühlen.
Das ist ein guter Punkt, ja. Sag mal, wie war das? Hattest du zuerst die Figuren im Kopf, also zum Beispiel der Hauptfigur, oder die Geschichte? Also die Figur, das gerade genickt, die Figur kam zuerst zu
Also,
dir.
ich hatte diesen Puma-Jungen, der zu den Menschen gegangen ist aus den Bergen und versucht hat, als Mensch zu leben. Der war in der Pflegefamilie, kam an die Highschool und es gab, also zuerst Karak und Lu, also dieses Wapiti-Mädchen. Und die anderen in der Schule kamen später erst hinzu. Also diese beiden waren am Anfang, also Karak. Und die anderen habe ich noch dazu erfunden. Und die Schule bevölkerte sich mit immer mehr Tierwandlern und Lehrern und so weiter, bis dann dieses ganze Universum daraus entstand. Und ja, vielleicht ist noch ganz interessant, zu Anfang hatte ich tatsächlich nur ein Konzept für zwei Bände. Ich habe von Arena einen Zweibuchvertrag bekommen. Und ich wusste nicht, ob es jemals einen dritten geben wird. Und es ist natürlich super schwer, dann die Handlung überhaupt zu planen. Vielleicht ein Tipp für euch. Plan dann, ich habe tatsächlich dann von einem Band zum nächsten geplant, weil ich erstmal der Verlag will auch natürlich gern abwarten, ob das ein Erfolg wird. Und ich habe es dann so gemacht, dass man jederzeit hätte aussteigen können aus der Reihe. Und als dann klar wurde, es werden jetzt mehrere Bände, habe ich dann gesagt, okay, wir machen erstmal fünf vielleicht. Und dann hat sich aber herausgestellt, in einem Band war es so viel Handlung und dann waren es dann auf einmal sechs. Und es hat sich als gute Länge herausgestellt. Und weil ich ja noch nie so eine Reihe geschrieben hatte, musste ich das erstmal lernen. Und mein Lektor hat gesagt, so ab Band 5 musst du jetzt anfangen, Hinweise für den Showdown zu streuen. Also das,
Ja.
man muss dann anfangen, das vorzubereiten. Also ab dann muss man auch wissen, wie viele Bände es werden. Aber zu Anfang wusste ich das nicht. Und es hätte auch sein können, dass nach Band 3 einfach Schluss ist. Und jetzt, wo ich den Verlag schon sozusagen bekehrt habe von meinen Romanen, ist das so, dass ich tatsächlich alle sechs Bände am Stück plane. Das ist super, super aufwendig. Auch das Schwierigste, was ich fast jemals gemacht habe, so wirklich die Handlung, die Figuren für sechs Bände gleichzeitig zu planen und zu entwickeln. Aber es ist absolut sinnvoll, damit man diesen großen Bogen im Griff behält und die Figurenentwicklung, auch sowas. Aber es ist echt nicht einfach. Also, wenn man erst mal mit einem Band anfängt, tut man sich, glaube ich, den größeren Gefallen.
Stichwort Tiere. Ich meine, du liebst selber Tiere und Umweltschutz und so weiter ist auch immer bei dir ein Thema. Ich denke mal, wenn man jetzt so über Gestaltwandler schreibt, da stellen sich jetzt viele so einfach vor. Aber wenn man da jetzt genauer liest, denke ich, du musst sehr viel über diese Tiere, in die sich diese Menschen verwandeln, ja auch wissen, wie diese Feldzeichnung ist, wie sich das vielleicht sogar anfühlt, wie diese Tiere in der freien Wildbahn wirklich leben. Wir haben zum Beispiel ihn, der aus den Rocky Mountains kommt, ja, und dort eben ganz lang gelebt hat, bis zu den Menschen überhaupt kommt. Wie bist du denn da mit der Recherche vorgegangen, dass das so wirklich
Also,
authentisch wirkt auch?
klar. Also ich war ja schon 3 Wochen in der Gegend, habe schon das Gefühl dafür gekriegt, wie riecht es da, wie fühlt es sich an, dort zu sein, habe ganz viele Sachen erlebt, die ich später einbauen konnte. Deswegen fahre ich auch eigentlich jedes Mal zu dem Schauplatz und suche mir dort wirklich die konkreten Orte aus, wo das dann stattfindet. Dann habe ich einen Riesenstapel Bücher über Pumas gelesen, einen Riesenstapel Bücher über Wölfe, weil Wölfe eine große Rolle dort spielen in dem Schulgefüge. Und dann als nächstes habe ich mich vor den Fernseher geknallt und habe noch ganz viele Dokumentarfilme geschaut. dann noch im Internet recherchiert. Also das muss man sich auch als fortlaufenden Prozess darstellen. Jedes Mal, wenn eine neue Tierart hinzukommt, recherchiere ich dann auch wieder teilweise tagelang, stundenlang, tagelang. Und aber es lohnt sich. Also dieses Wissen über Tiere, was bei mir rüberkommt, dieses Gefühl, das sind wirklich echte Tiere und die Wandler haben auch die Eigenschaften dieser Tiere. Das hebt mich auch von anderen Reihen ab, wo es eigentlich egal ist, was für ein Tier derjenige ist und wo es keine Rückwirkung auf die Menschengestalt hat oder die Menschenpersönlichkeit. Aber bei mir, ich fand das super, weil zum Beispiel in Seawalkers, was da auch als Kalender an der Wand hängt, Tiago ist ja ein Tigerhai in zweiter Gestalt. Und ich habe mir überlegt, okay, was für Probleme könnte ein Junge haben, der Hai ist? Also er ist dann wirklich, ich habe so gemacht, dass er schon jähzornig ist, auch gefährlich sein kann. Also nicht so der harmlose Nette. Und Haie haben keine Bindung an ihren Nachwuchs. Das heißt, seine Eltern haben ihn einfach im Stich gelassen und sind durch die Welt gereist und haben ihren Spaß gehabt. Und er versucht ganz lange Kontakt zu seinen Eltern aufzunehmen und eine Verbindung zu denen aufzubauen, was aber schief geht. Aber er findet dafür vieles andere und andere Bezugspersonen. Und das war wirklich ein Hauptthema des Romans, der nicht entstanden wäre, wenn ich mich nicht über Haie zum Beispiel informiert hätte.
Das Spannende ist ja auch, das ist das Delfinmädchen dann, das ist ja komplett konträr, weil die Delfine ja in Schulen groß werden und so weiter. Ja.
Klar.
Und das habe ich ganz spannend gefunden, die Beziehung dann zueinander. Wie entwickelst du denn jetzt, wenn du mehrere Figuren hast, weil du kannst ja nicht nur mit einer Figur herumlaufen, wie denkst du, okay, jetzt brauche ich noch diesen Part und jetzt brauche ich noch den Mentor oder jetzt brauche ich, du weißt ja, was man so bei der
Ja,
Heldenreise alles immer so
klar.
mitschleift. Wie entwickelst du dann die anderen Figuren rumherum?
Also ich setze tatsächlich erstmal sehr stark auf Kontraste. Das heißt, bei Woodwalkers zum Beispiel, Moment. Habe ich ja zuerst einen Puma-Jungen gehabt, der war am Anfang. Und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche noch was ganz anderes. Und dann habe ich gedacht, ich nehme noch einen Bison-Jungen dazu, weil ich auch ganz viel Bisons dort gesehen habe. Der ist groß und stark, will aber eigentlich gar nicht groß und stark sein und muss erstmal seine Kraft akzeptieren. Und dann als totalen Kontrast noch ein kleines, hibbeliges Rothörnchen. Ja, und den Rest der Klasse habe ich so ein bisschen auch danach strukturiert. Was sind meine Lieblingstiere? Wen möchte ich unbedingt dabei haben? Und auch was für interessante Persönlichkeiten ergeben sich daraus, weil wenn so eine Figur mehrere Bände tragen soll, dann muss sie auch Entwicklungspotenzial haben, dann muss sie auch eine interessante Vorgeschichte haben und so weiter. Und ich mache das gar nicht so schematisch, ich brauche hier noch einen Mentor, ich brauche hier das, sondern ich gucke, über welche Leute möchte ich gern schreiben, was für Leute interessieren mich, mit wem möchte ich mich gerne beschäftigen in diesem Buch. Und dann, nachdem der erste Band raus ist, schaue ich natürlich, auch weil ich sehr engen Kontakt zu meinen Fans habe, wer ist dann eigentlich am beliebtesten? Dann kriegt derjenige auch mehr Screentime. Ich bin da schon so, dass ich darauf eingehe, auf die Leserwünsche. Und wenn jemand gar nicht irgendwie abhebt oder funktioniert oder mich irgendwie inspiriert, dann wird er halt so ein bisschen in die Ecke geschoben. Also die Figuren entwickeln auch unterschiedliches Charisma während des Schreibens und zum Beispiel in Woodwalkers war das so, dass eine Polarwölfin namens Tikani am Anfang eine völlig kleine Nebenfigur und in der Feindesgruppe, die hat dann so viel Ausstrahlung und Charisma entwickelt, dass sie jetzt eine der beliebtesten Figuren und eine der Hauptfiguren ist. Das hat sie sich selber erobert und diese Freiheit lasse ich den Figuren, dass sie einfach mir sagen, was sie wollen auch und so ein bisschen sich entfalten. Und bei manchen funktioniert das, bei manchen nicht. Und ja, zum Beispiel haben die Fans gesagt, so, ah, diese eine Figur, Finny aus Seawalkers, die ist super, ich mag sie total, aber hat sie überhaupt Schwächen? Und das ist ganz wichtig, dass man die Schwächen nicht vergisst. Und in dem Fall konnte ich sie beruhigen, ja, im neuen Band erfahrt ihr das. Sie hat tatsächlich eine Rechenschwäche und da haben sich dann auch Leser gemeldet, oh, ich wusste gar nicht, dass ich eine Rechenschwäche habe und durch sie habe ich das gemerkt, ich habe das auch, ja. Also ganz witzig. Also wie gesagt, jede Figur muss Stärken, Schwächen haben. Perfekte Figuren sind wirklich sehr unsympathisch. Also achtet darauf, Ängste, Stärken, Schwächen und so weiter. Zukunftspläne, also das ganze Programm der Figurencharakterisierung.
Ja, genau. Aber obwohl deine Romane eben figurenbasiert sind, haben sie auch ein gutes Drumherum, also ein gutes Setting. Also wir haben ja schon diese Schule, wo alle Gestaltwandler miteinander unterrichtet werden. Und ich finde, die Schwierigkeit von Fantasy-Romanen wie Woodwalkers und Seawalkers ist, dass sie ja eigentlich in unserer Welt spielt. Die Seawalkers spielen in Florida, die Everglades kommen vor, alles, was man so kennt. Ja. Das andere haben wir die Rocky Mountains, das haben Amerika. Und eigentlich sind wir in der realen Welt, aber auch Fantasy. Wie kann man das denn so geschickt verbinden, dass es immer noch authentisch ist?
Das ist eine gewisse Herausforderung, aber ich habe das tatsächlich als Chance gesehen, weil es ist tatsächlich leichter, Fantasy zu schreiben, die auch in unserer Welt spielt, weil dann die Spielregeln im Grunde klar sind. Diese einen Welt, die sind schon mal klar. Man muss dir nur noch diese Parallelwelt ausdenken. Was für Spielregeln gelten da? Die Woodwalker haben ja eine eigene geheime Geschichte, wichtige Vorbildfunktionen, Figuren, Heldenfiguren, der Rat. Es gibt Gesetze und Regeln und Eigenschaften, zum Beispiel, dass Walker weniger Alkohol vertragen als Menschen und sowas. Und wie funktioniert denn die Schwangerschaft? Also, aber dadurch, dass sie in unserer realen Welt stattfindet, diese Subkultur, dadurch können die Jugendlichen super einfach einsteigen, weil sie einfach diese Schulwelt an sich schon kennen. Und ich starte auch jeweils in der unserer Welt und die Hauptfiguren werden dann in diese Parallelwelt erst reingebracht. Und zum Beispiel, das startet bei Woodwalkers oder bei Seawalkers. Da ist Thiago erst in der normalen Menschenschule und wird dort gemobbt und angegriffen. Und dann stellt er fest, okay, es gibt einen Grund dafür, dass er anders ist. Und da können sich einfach wahnsinnig viele Jugendliche auch wiederfinden, weil sie sich selber auch anders fühlen.
Wenn jetzt jemand zuhört, der eben auch dabei ist, also was aufzubauen, was redest du denn? Wie beginnt man da eigentlich? Wo fängt man an, so eine fantastische Welt zu kreieren? Wo hört man auf? Wie
Okay.
plant man das?
Also, das ist wirklich auch sehr aufwendig. Also, ich habe zum Beispiel, um die ganze Schulklasse zu erschaffen, also die Figurenentwicklung habe ich wirklich mir monatelang immer wieder Gedanken gemacht, immer mit mir rumgetragen und sowas. Die Welt zu entwickeln ging tatsächlich schneller, aber auch dafür sollte man sich ein paar Wochen Zeit nehmen, weil es sollte ja wirklich in sich logisch sein. Und das Schöne ist, dass ich, also man sollte anfangen, glaube ich, mit wie fühlt es sich an, dort zu sein? Gibt es dort eine bestimmte Währung? Und was isst man, was trinkt man, was zieht man an? Was ist im Alltag wichtig? Was solltest du wissen, wenn du dort zu Gast bist oder ein Tourist bist in dieser Welt? Ja, was wird dir sofort auffallen? Und dann kannst du langsam die Götterwelt, die Geschichte, die sozialen Umstände, also zum Beispiel, ist das eine Matriarchat oder das Patriarchat und sowas oder die Regeln der Magie und sowas. Also man kann unendlich viel tiefer einsteigen. Und ich denke, wenn man sich vorstellt, wie würde man sich da als Tourist zurechtfinden, was würde einem auffallen, dann kann man sich das gut vorstellen, womit man anfängt. Und also, es gibt ja auch Checklisten, zum Beispiel in meinem Ratgeber, Fantasy schreiben und veröffentlichen. Du hast gesagt, ich soll Bücher bereithalten.
Ja, unbedingt.
Da ist
Das,
eine
schaut euch das
Checkliste
an. Das
drin.
kenne ich noch gar nicht.
Ja, da ist eine
Wunderbar.
Checkliste für den Weltenbau drin und an der kann man sich erstmal orientieren. Und eine Sache habe ich zum Beispiel vergessen, die Kriminalität. Ich bin so ein netter Mensch, ich denke an sowas manchmal nicht. Und es gibt natürlich in Fantasy-Welten auch eine besondere Art der Kriminalität oder ganz andere Drogen, solche Sachen. Und daran habe ich tatsächlich nicht gedacht, aber vieles andere ist da einfach drin. Die werden zum Beispiel, wie ist die Namensstruktur? Also wie klingen die Namen? Und also es gibt da tausend Dinge, aber keine Sorge, wenn man vergessen hat, irgendwas sich auszudenken, kann man es noch während des Schreibens einfach nachbessern. Ich habe da große, große Planungsdateien. Und wenn ich merke, ups, da fehlt was, kein Problem, ich schreibe es einfach dazu. Und ändere es, passt es dann so im Roman an. Das ist also mit dem Roman der Planungsdateien ständiger Austausch, dass das eine wirklich immer aktuell ist. Und ich mir auch nachher noch weiß, wie war die Augenfarbe von der Nebenfigur oder sowas oder wer waren die Eltern von dem oder also das ohne große Planungsdateien kann man das eigentlich nicht im Griff behalten.
Ich hoffe, dir hat dieses Interview wahnsinnig viel Spaß gemacht und du willst noch ganz viel über die Autorin und ihre Bücher wissen. Dann findest du alle Links unter diesem Video, unter diesem Podcast. Schau einfach rein, klick dich bei ihr rein und schau, was es bei ihr alles zu entdecken gibt. Es gibt wahnsinnig viele Bücher bei ihr zu sehen, die verschiedensten Serien, viel Fantasy, auch viel Abenteuer. Also guck es dir an. Und wenn du das ganze Interview anhören willst, hol dir das Goldpaket zum Bookerfly-Umsetzungskongress 2024. Und seit 2025 wieder dabei, wenn wir wieder ganz tolle Gäste für dich haben, tolle Live-Talks und Live-Workshops. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Abend, eine wunderbare Woche und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss!
Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dir haben die Tipps gefallen und wünschen dir viel Freude bei der Umsetzung. Ja, wenn du mehr von uns möchtest, dann folge uns auch gerne auf Instagram. Du findest uns dort unter Bookerfly. oder schaue vorbei auf www.bookerfly.club.